Die Antarktis war auch ein Teil von Atlantis. Das heißt, dort gab es eine Verbindung. Man hat also und findet immer noch viele, viele Artefakte. Man hat auch zum Beispiel drei Mutterschiffe gefunden, also Flugscheiben, riesige UFOs sozusagen, die dort vor 50.000 Jahren notgelandet sind. Zwei davon sind noch komplett mit dem Schnee bedeckt. Eins wurde von den Amerikanern ausgegraben. Man hat dort also ganz erstaunliche Dinge gefunden. Man hat dort innerhalb dieses einen UFOs, das einen Durchmesser von 30 Kilometern etwa hat, dann auch kleinere Shuttle-Flugzeuge oder Transportmaschinen gefunden. Man hat Hochtechnologie gefunden. Man hat sogar die Besatzung gefunden, die in einem Stasis-Zustand dort gewissermaßen in einem schlafartigen Zustand gefunden wurden. Also da passieren Dinge, die sind alle im Bereich der Geheimhaltung und kommen nur aus Quellen in die Öffentlichkeit wie Corey Good und David Wilcock und wie sie alle heißen. Also da kann man jede Menge Informationen auch sich aneignen. Also die Antarktis ist schon spannend und da gibt es also auch noch Dinge, die in den Bereich von Portalen anzusiedeln sind, also Orte, die also den Zugang in andere Dimensionen ermöglichen.
Sagenhaft und sonderbar, 25.04.2024 mit Lothar Lauer. Und wir sprechen heute ein weiteres Mal über das spannende Thema innere Erde. Vibi ist auch dabei. Vibi ist auch schon ganz gespannt.
Hallo.
Herzlich willkommen, Lothar.
Ja, grüß euch beide. Ich freue mich auf das Interview.
Es ist ein Thema, wir haben schon drüber gesprochen, das für mich ein bisschen schwierig ist, in Anführungszeichen, aber sehr interessant. Ich bin neugierig. Ich habe mir das Interview mit Barbara extra nicht nochmal angehört, um ein bisschen unvorbelastet in das Gespräch zu gehen. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du uns mal ein bisschen ranführst, Vibi und mich. Für Vibi ist das Thema auch neu, an das Thema innere Erde. Wo fängt man an, wenn man sich über das Thema innere Erde austauschen möchte?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten. Bei mir persönlich war das schon irgendwie vorgegeben. Ich habe also diesen Weg da auch irgendwie mitgebracht. Wenn ich zurückblicke, habe ich schon auch diese Linie gesehen mit den roten Punkten, mit den einzelnen Stationen. Es fing dann schon an im Kindesalter mit dem Buch von Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde. Das habe ich erst hinterher gemerkt, also rückblickend, dass hier eine Führung da war. Wie man da hinkommt, ja, ich bin etwa 2010 so richtig da reingerutscht und es war für mich faszinierend. Ich habe ein Bild gesehen aus dem Internet, ist mir das irgendwo über den Bildschirm gelaufen, ein Bild von der Erde, wie ich die Erde, den Planeten noch nie gesehen habe. Und zwar aus der Perspektive eines Satelliten, der etwa 400 Kilometer über der Antarktis die Erde aufgenommen hat. Ja? Und der Schock für mich bestand darin, dass ich die Antarktis zwar mit den bekannten Umrissen gesehen habe, wie sie mir vertraut waren. Aber mitten in dem Kontinent war ein Riesenloch zu sehen, eine Riesenöffnung. Also kein Miniloch, sondern wirklich Tausende von Kilometern groß. Und in dieser Öffnung schwebte eine leuchtende Kugel. Ja? Und das war für mich einfach. Ich hatte natürlich wie jeder andere da bestimmte Vorstellungen, wie die Erde aus Satellitenperspektive auszusehen hat. Wir haben ja da entsprechend auch das in der Schule gelernt und so weiter. Und das war für mich was ganz anderes. Und ich habe dann gemerkt, es war eine reale Satellitenaufnahme aus dem Jahr 1968 von einem privaten Forschungssatelliten. Also von einer Universität, Cambridge University in den USA, also nicht von der NASA. Und deswegen wurde auch diese Aufnahme nicht gleich gelöscht, weil damals war man noch sehr unvoreingenommen. und hat das einfach mal so angenommen. Und später, erst ab dem Ende der 70er Jahre, wurde dann angefangen zu fälschen, weil hier auch politisch unkorrekte Inhalte zu sehen waren, die man dem Volk nicht zumuten konnte. Also das war mein Einstieg. Ich habe also nicht gleich gesagt, nee, das gibt's nicht, das kann nicht sein, sondern ich bin Ingenieur, ich stehe mit beiden Füßen da auch auf dem realen Boden, auf der Erde, und ich habe gesagt, gut, ich kann es im Moment nicht akzeptieren, aber ich schaue mir das an, ich recherchiere, und ich habe da mittlerweile Hunderte und Tausende von Mosaiksteinchen gesammelt. Ja, das Internet ist ja voll mit Informationen, man muss ja nur danach suchen. Und dann hat sich ein wunderbares Bild aufgetan und hat mir gezeigt, ja, das ist echt, diese Aufnahme ist echt. Und das hat also mein Weltbild komplett über den Haufen geworfen, und ich bin froh und dankbar dafür, dass ich das erlebt habe. Aber ich bin jemand, der nichts beweisen muss. Ja, jeder darf recherchieren, wenn er möchte, und ich habe noch einen ganz anderen Zugang. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich war selber in der inneren Erde, ja. Als ich habe in einer früheren Inkarnation 4 Jahre in der inneren Erde gelebt und hatte dann nach meiner Rückkehr in diesem Leben eine Rückführung gemacht, die mir dann gezeigt hat, ja, das war echt, das Erlebnis, das war real. Und seitdem ist das für mich einfach ein Tatbestand. Und wenn jemand darüber diskutieren will, kann er es machen, aber es bringt nichts. Ja, ich weiß es, wenn jemand in Amerika war, muss er das nicht beweisen, es sei denn, er hat irgendwelche Fotos oder Dinge mitgebracht. Also für mich war das dann auch wirklich, und selbst wenn einige von diesen Mosaiksteinchen das sich als gefälscht oder falsch herausgestellt haben, das Gesamtbild wurde nicht verändert und hat sich immer noch erweitert.
Darf ich dazu einmal was fragen?
Natürlich.
Du sagtest gerade, durch eine Rückführung ist dir das nochmal bewusst geworden. Und jetzt zum Thema Rückführung, das finde ich ja super spannend, würde ich gerne mal wissen, hast du diese Rückführung denn also richtig bewusst erlebt, dass du denn da warst?
Ja,
Und ja?
es hat noch ein kleines Vorspiel. Also ich habe also seit 2012 ungefähr viele Vorträge im deutschsprachigen Raum gemacht. Also das war damals, ich glaube 2016 oder 15, hatte ich einen Vortrag in Wien über das Thema innere Erde. Und am Ende des Vortrags kamen drei Frauen auf mich zu. So, die hatten so ein bisschen esoterischen Nimbus, so eine Ausstrahlung. Und die haben mir dann gesagt, Herr Lauer, wir haben unabhängig voneinander festgestellt, dass Sie der Olaf Jansen waren. Ja? Olaf Jansen ist ja ein ganz wichtiger Zeuge der inneren Erde, ein Fischer, der mit seinem Vater 1829 zufällig in die innere Erde über die Nordpolöffnung eingefahren ist und dann Erlebnisse hatte, 4 Jahre lang etwa mit Hin- und Rückfahrt, und die gesamte innere Erde bereist hat und alles erlebt hat, also auch mit den Menschen Kontakt hatte und im Grunde alles gesehen hat, was damals zu sehen war. Und ich und wir sind dann zurückgereist, und natürlich hatte ich dann auch meine Probleme nach meiner Rückkehr, weil kein Mensch wollte das glauben. Und ich habe dann Probleme gekriegt. Ich bin dann damals in der Psychiatrie gelandet, also für 28 Jahre. Das ist ein ganz schöner Hammer.
Der
Und ich habe
Olaf Jan, der als Olaf
ich
Jan.
als Olaf
Ja.
Jansen, ja, für mich ist das immer ein bisschen nahtloser Übergang. Das,
Ja, aber
äh,
für die Zuschauer vielleicht noch mal gut zu wissen, dass der Olaf
ja,
Jansen.
genau, Olaf Jansen. Also das ist eine Geschichte für sich. Das kann man im Internet, gibt es dazu jede Menge Videos unter dem Stichwort Olaf Jansen. Also das ist für mich der Hauptzeuge. Der hat dann, oder wir haben dann auch auf der Rückfahrt ist mein Vater umgekommen, ja, durch einen Unfall. Da, alles, was wir an Geschenken aus der inneren Erde mitgebracht hatten, ist untergegangen mit dem Boot. Das heißt, ich konnte nur mein nacktes Leben retten. Ich hatte keinerlei Fotos oder irgendwelche Beweise. Ich wusste nur, das war real. Und später habe ich dann am Ende meines Lebens bin ich nach USA ausgewandert und habe dort meine Erlebnisse in Form eines Buches mit einem Journalisten zusammen dokumentiert. Und dieses Büchlein hat den Titel The Smoky God, also war in Englisch der rauchende Gott, und das ist die Bezeichnung für die innere Sonne, die also zentral im Inneren der hohlen Erde schwebt. Ne? Das war ja auch das Bild, was ich erwähnt hatte am Anfang, diese Satellitenaufnahme mit dieser leuchtenden Kugel in dieser dunklen Öffnung. Und das war dieser Kleinplanet oder diese kleine Sonne mit 600 Kilometer Durchmesser, die das Innere der Erde, der hohlen Erde erleuchtet. Ja, also diese Erlebnisse haben mir gezeigt, das ist kein Traum, das ist real. Und in der Rückführung, ja, also für mich war
Genau.
das erstmal nach dem Vortrag erstmal so ein bisschen Schock. Ich habe da nicht weiter das aufgenommen. Und das fing aber an, in mir zu arbeiten. Und dann hatte ich eine Bekannte, eine Psychotherapeutin, gebeten, mir meine Rückführung zu machen. Und dann kamen die Bilder, ja. Also ich habe natürlich nicht das Ganze, diese ganzen 4 Jahre als Film erlebt, sondern einzelne Schlaglichter oder
Sequenzen.
besonders emotionale Momente. Und das war für mich dann klar, das war für mich dann real. Also so klar kann man das nur selber erleben, und mit Beweisen ist
Und
schlecht.
das hat sich auch gedeckt mit den Aufzeichnungen von Olaf Jansen. Also er beschreibt ja auch
Ganz genau.
die innere Erde, also wen er da getroffen hat oder wen die beiden dort getroffen haben, so viel ich weiß. Und das war dann halt eben auch deckungsgleich.
Ja, natürlich, natürlich. Aber wie gesagt, die komplette Beschreibung ist in diesem Buch dokumentiert. In der Rückführung habe ich einige Szenen gesehen, zum Beispiel diese Szene, als wir diesem Riesenschiff begegneten. Nach der Einfahrt in die Nordpolöffnung kam uns ein Schiff entgegen mit Riesenmenschen drauf. Also die waren über 3,5 Meter groß. Und jetzt weiß ich mittlerweile, das sind solche Schiffe, so Vergnügungsschiffe, auf denen die Menschen, tausende Menschen auf das Meer fahren und große Chöre singen. Ja, also die Bewohner der inneren Erde sind sehr musikalisch und singen gern. Und die haben wir sind uns dann begegnet, die haben unser Boot dann aufgenommen mit so einem kranartigen Lift, und wir durften dann in die Heimatstadt dieser Besatzung dann auch reisen, und dort haben wir ein Jahr gelebt und haben auch die Sprache gelernt der inneren Erde. Und so fing es also an, und dann haben wir viele, viele Begegnungen gehabt und Reisen und über Jahre lang, bis wir dann Sehnsucht nach unseren Familien in Norwegen bekamen und unbedingt nach Hause wollten, obwohl es uns wunderbar ging. Und wir haben versucht, diese Rückreise so zu gestalten wie auf der Herreise, also durch die Fahrt durch die Nordpolöffnung. Aber das ging nicht, weil die Strömung und Winde das verhinderten. So sind wir dann durch die Südpolöffnung nach außen wieder auf die Erdoberfläche gekommen. Und da gab es also diesen Unfall, als das Boot kenterte und mein Vater starb. Und ich wurde dann gerettet von einem Walfänger, von einem schottischen Walfänger. Und dann fing also das ganze Problem an mit Psychiatrie und so weiter. Also aber ich habe es gut überstanden, also auch dann später selber eine kleine Fischerflotte wieder gehabt, und dann hatte ich mit dem Ersparnis bin ich dann nach USA ausgewandert, und im Jahr und mit 95 Jahren Alter habe ich dann dieses Buch quasi auf dem Sterbebett einem Journalisten in die Feder diktiert, und das ist genau dieses Büchlein The Smoky God.
Du hast vorhin erzählt, dass ich glaube, das war so ein Event, da kamen drei Damen auf dich zu und sie haben dir bestätigt, dass sie unabhängig voneinander alle drei gesehen haben, dass du die Inkarnation von Olaf Janssen bist.
Ja.
Kannst du mir erzählen, wie die Damen das festgestellt haben?
Nein, kann ich nicht, kann ich nicht. Ich habe auch keine großen Gespräche geführt. Für mich war das irgendwie schon plausibel zumindest, weil sie darauf bestanden haben, dass sie das unabhängig ermittelt haben. Also vielleicht drei Freundinnen irgendwie über mediale Fähigkeiten, über hellseherische Fähigkeiten kann man natürlich dann solche Dinge auch erfahren. Also ist eine Fähigkeit, die ich selber nicht habe. Aber es war für mich schon erstaunlich. Und wir haben das also nicht diskutiert, wie das zustande gekommen ist. Ich hatte auch keine Möglichkeit, das zu hinterfragen. Es war nur ein relativ kurzes Gespräch. Aber für mich war es absolut stimmig und das war keine Show oder irgendwas. Hat mich aber im Moment nicht so, weil ich dann mit dem Vortrag, mit dem Abbau wieder alles der Technik beschäftigt war, hat mich jetzt nicht besonders berührt. Aber das fing dann an zu arbeiten. Also dann war für mich klar, da ist etwas im Unterbewusstsein, was da in Bewegung gekommen ist und was nach draußen wollte. Und die Rückführung hat das dann bestätigt.
Du hast die Antarktis angesprochen vorhin. Steht denn die Antarktis in direktem Zusammenhang mit all dem?
Ja, natürlich. Also diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, mit dem Thema innere Erde, haben natürlich auch erfahren, dass die besten und die größten Zugänge in die innere Erde eine Riesenöffnung in der Arktis und eine Öffnung in der Antarktis sind. Das erklärt auch, warum beide Gebiete, also um den geografischen Nordpol und in der Südpolregion, warum die militärisch Sperrgebiete sind. Ja? Warum sollte man da in einer Landschaft, die nur aus Eis und Schnee besteht und vielleicht ein paar Pinguine, warum sollte man das abriegeln, wenn es dort nicht etwas gäbe, was hier versteckt werden soll, was verheimlicht werden soll, ja. Und das ist zumindest mal ein Indiz dafür. Aber es gibt andere Forscher, die im 19. Jahrhundert durchaus noch durch die ohne militärische Einschränkung durch diese Polöffnung hineingefahren sind, also zumindest ein großes Stück jenseits des 83. Breitengrades. Die haben dann auch, also zum Beispiel Christoph Jansen oder Fridtjof Nansen, Entschuldigung, der im Ende des 19. Jahrhunderts bis zum 83. Breitengrad gekommen ist, der hat also auch festgestellt, dass es zum Nordpol, und das weicht völlig ab von dem, was wir aus den Mainstream-Medien, aus unserem schulischen Wissen erfahren haben, es wird dort wärmer. Normalerweise müssten die Physik, Geophysik sagt ja, es wird kälter, je weiter man nach Norden kommt. Es wird wärmer, es wird frühlingshaft warm und das liegt daran, dass aus der inneren Erde, aus der Polöffnung, da warme Luft emporsteigt und die Flüsse der inneren Erde dort zum Teil münden, also warmes Süßwasser mitbringen und Fridtjof Nansen hat dort Tiere gesehen, die dort wunderbar leben oder auch Zugvögel, die in der Zeit, wenn es bei uns Winter wird, dann nach Norden fliegen, also der Alk zum Beispiel oder der Schafvogel auf der Südhalbkugel. Zeigt also, dass es da Anomalien gibt, die von der Geophysik einfach entweder unterdrückt werden oder nicht wahrgenommen werden, ja.
Ja, auf der Erde gibt es ja auch ganz viele Tunnel- und Höhlensysteme. Das wurde ja auch schon rausgefunden letzten Endes. Und auch in diesen Höhlen sind ja auch, also ist ja immer eine eigene Vegetation auch, ne? Und halt eben auch unerforschtes Gebiet. Also so ganz abwegig ist es ja nicht, dass sich dort halt eben auch Leben ergibt.
Genau.
Ich frage mich gerade Also diese Einbuchtung, ne, ich stelle mir jetzt halt eben diese Erde vor von oben und dann ist da halt eben ein riesengroßes Loch und das Wasser fließt drüber. Kann ich mir das so vorstellen? Also magst du da noch mal ein bisschen drauf eingehen, wie man sich das vorstellen kann? Also wenn jetzt ein Segelboot fahren würde, jetzt so wie der Olaf Jansen mit seinem Vater gesegelt ist, ist er dann über diese Kante drüber hinweg gegangen und hat sich dort, also ja, ist
Da
denn
muss
dort
man,
gelandet oder wie kann man
nein,
sich
nein,
das vorstellen?
ja, da muss man ein bisschen, sagen wir mal, bestimmte Vorstellungen revidieren. Es ist also nicht so, dass das durch dieses Loch das Wasser wie am Samstagabend, wenn man das den Stöpsel von der Badewanne zieht, dass das alles dort rein fließt, sondern die Gravitation ist so gestaltet, dass sie sich nicht im Inneren der Erde konzentriert, sondern in der Erdkruste, im Erdmantel. Ja, also diese Hülle, die etwa 1200 Kilometer dick ist, dort konzentriert sich die Schwerkraft, die Gravitationskraft. Das heißt also, das Wasser fließt zwar über diese Kante hinweg, aber fließt nicht zum Mittelpunkt der Erde, sondern fließt um die Kante herum und mündet dann gewissermaßen in den inneren Ozeanen, die sich auf der Innenhülle befinden, die natürlich auch von der Schwerkraft auf der Kruste festgehalten werden. Und das Phänomen besteht darin, dass man zwar über diese Kante hinwegfahren kann, aber man merkt es nicht. Das heißt, diese Krümmung nach innen ist so flach oder so über hunderte von Kilometern senkt sich der Horizont ab. Also auch Olaf Jansen und sein Vater haben gar nicht gemerkt, dass sie in die innere Erde fahren. Sie waren nach wie vor der Meinung, sie würden zum Nordpol fahren. Das war auch ihr Ziel. Aber sie haben nicht gemerkt, dass es immer in die Tiefe ging, weil es so sanft war, diese Krümmung über 300 Kilometer, dass sie das nicht wahrgenommen haben. Erst später, als sie dann später auch die zweite Sonne, die innere Sonne gesehen haben, dann kamen ihnen ein paar seltsame Gedanken. Sie haben gemeint, sie hätten irgendwelche Halluzinationen durch die lange Reise mit vielen Abenteuern, Winterstürmen und so weiter und beinahe Verlust des Bootes und der Lebensmittel durch Sturmeinwirkung. Die haben also dann diese innere Sonne gesehen, die etwas kleiner ist als unsere Sonne, also vom Aussehen her, die etwas rötlicher ist und die auch immer von Nebel und Dunst umgeben ist. Deswegen The Smoky God. Also die Bewohner der inneren Erde verehren diese Sonne als Lebewesen, als Gott und nennen es also diesen nebligen Gott. Und daher kommt der Name, weil um diese innere Sonne da immer leichte Bewölkung und Nebelschwaden festzustellen sind. Das heißt also, man kann oder konnte, heute ist das ja, wie gesagt, militärisches Sperrgebiet, man konnte damals noch so auch als Forscher mit Hundeschlitten, wie auch immer, so weit wie möglich zum geografischen Nordpol reisen, um dann in das Innere abzutauchen. Und diejenigen, die das zumindest bis zum 83. Breitengrad geschafft haben, die wussten gar nicht, dass es da abwärts geht. Auch Olaf Jansen und sein Vater hatten keine Vorstellung von der inneren Erde. Es gab zwar so irgendwelche Legenden, dem Paradies im Norden, aber das haben sie mehr so als Erzählung wahrgenommen. Und sie haben es später also tatsächlich erlebt. Das Paradies, der Garten Eden, existiert in der inneren Erde. Sie konnten auch den König von Eden besuchen, also ein wahrer Riese über 4 Meter groß, der sie dann befragt hat und auch Auskunft gegeben hat über Themen der inneren Erde. Also es sind immer wieder Versuche gemacht worden, in die innere Erde zu kommen. Auch in der Neuzeit gab es Versuche, die dann später irgendwann unterdrückt worden sind durch militärische Einwirkung, und das ist eigentlich der tiefere Grund dafür, dass das Thema top secret ist heute, weil die Machthaber der westlichen Hemisphäre haben herausgefunden, dass in der inneren Erde hochentwickelte Zivilisationen leben, die ihnen unendlich weit überlegen sind. Also in technologischer Hinsicht, in spiritueller Hinsicht. Und es gab ja auch Versuche, mit militärischer Gewalt einzudringen. Ja, und diese Versuche sind regelmäßig auch gescheitert. Da gibt es also diese Operation High Jump von Admiral Byrd. Es gab Versuche von russischen Flugzeugstaffeln, da auf der Suche nach verbliebenen Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zu suchen im Inneren der Erde. Eine Flugzeugstaffel, die mit 109 Jagdflugzeugen durch die Nordpolöffnung eingedrungen ist und komplett zerbröselt wurde von der Hochtechnologie, von den Verteidigungswaffen der Bewohner der Inneren Erde. Also insofern gab es da schon einen Riesenrespekt vor dem, was sich dahinter dieser Öffnung oder innerhalb dieser Öffnung verbergen konnte oder verbergen sollte. Und deswegen haben sie sich entschieden, das Thema komplett so aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Und natürlich, jeder Machthaber möchte natürlich seine Macht behalten. Und sie haben gemerkt, da gibt es Mächte, die wesentlich ihnen überlegen sind. Und das will natürlich keine hochentwickelte Zivilisation wie die Amerikaner oder Russen auf die Dauer dulden, sondern sie wollen halt ihren Nimbus bewahren. Und dann wird das Thema eben komplett ignoriert oder für die Öffentlichkeit zumindest komplett unzugänglich gemacht. Ja, na, das.
Ich dachte eher, dass das, also es ist ja auch schützenswert, ne? Wenn man da jetzt mal überlegt, da ist jetzt ein ganz anderer Kulturstamm und so weiter und dann kommen wir primitives Volk und wollen da irgendwie eindringen, bringen da vielleicht sogar Krankheiten mit und so weiter. Ist ja wie auf diesen Inseln halt eben auch, wo Völker wohnen, die überhaupt noch gar nichts von Krieg und so weiter gehört haben, die relativ primitiv sind, aber letzten Endes auch schützenswert sind, weil sie halt eben ihr ganz eigenes. Ihren ganz eigenen Glob haben. Und so kann ich es mir halt eben auch vorstellen. Also, das ist ja eine Sphäre, die total schützenswert ist. Und was sollen wir da letzten Endes, ne? Also, aber ich frage mich halt eben auch die ganze Zeit, also jetzt hast du ja auch meine Fantasie angeregt. Und ich frage mich halt eben sehr, erstmal, wie sehen die aus? Also, wie kann man sich, also du sagtest ja, sie sind sehr groß, ne, 3 bis 4 Meter bestimmt und sind groß. Welche Sprache sprechen sie? Du sagtest auch, du hast damals die Sprache gesprochen. Ist das mit unserer Sprache vergleichbar oder sind das, geht das über Telepathie oder also solche Sachen, die finde ich super spannend. Und dann halt eben auch, wie geht's denen da? Also, wie gehen sie mit Krankheiten um? Ja, also da darfst du gerne mal so eintauchen, damit meine Fantasie noch mehr beflügelt wird.
Gerne, gerne, gerne. Und es ist wunderschön, was es dort gibt. Also generell haben wir dort verschiedene Zivilisationen, etwa 7 bis 8. Ein Teil dieser Zivilisationen sind von der Erdoberfläche gekommen. Zum Beispiel die alten Wikinger, die im 14. Jahrhundert ganz plötzlich von der Erdoberfläche verschwunden sind. Die Wissenschaft weiß nicht, warum die verschwunden sind. Da wird spekuliert, ja, Kriege und Katastrophen und Nahrungsmangel und so weiter. Diese Situation gab es natürlich wirklich, aber die Wikinger hatten natürlich kannten diesen Zugang durch die Polöffnung und sind dann komplett ausgewandert in die innere Erde und haben dort eine wundervolle paradiesische Welt vorgefunden und sind natürlich dann auch dort geblieben, haben sich dort auch weiterentwickelt. Also die Wikinger, wir stellen die uns als robuste kriegerische Wesen vor, vielleicht ein bisschen vom Intellekt ein bisschen benachteiligt. So, das sind so die Klischees. Aber die haben sich im Verlauf der Zeit entwickelt, weil sie keine Kriege erleben mussten. Sie haben auch Hochtechnologie, sie haben also auch Flugscheiben, denen sie also auch zum Beispiel diesen russischen Angriff abgewehrt haben. Und es gab weitere Zuwanderungen, zum Beispiel durch die Mayas. Auch die Mayas sind verschwunden plötzlich im 9. Jahrhundert. Und kein Mensch, kein Wissenschaftler weiß, warum, wo sie geblieben sind. Ja? Also Und da gibt es also Informationen, dass diese Mayas dann in der Nähe, also auf dem Kontinent Agartha, in der Nähe von der Hauptstadt der inneren Erde, Shambhala, da eigene Siedlungen haben und zum Beispiel die Stadt Utklaha, das ist eine reine Maya-Siedlung. Und auch die Mayas haben heute, die modernen Mayas, sind also weltraumtauglich, haben Hochtechnologie und haben sich dort in dieser hohen Schwingung, und das muss man ja immer dazu sagen, die Frequenz, die Schwingung, die Atmosphäre in der inneren Erde ist wesentlich höher als auf der Erdoberfläche. Ja, das heißt also auch vom Bewusstsein her können die Menschen sich leichter entwickeln. Sie leben in Frieden und sie müssen sich verpflichten, auch Frieden zu halten, ja, durch einen Vertrag, den sie, wenn sie von außen gekommen sind, in der Hauptstadt Shambhala unterschrieben haben, in dem Sinne, dass sie sich verpflichten, Frieden zu halten, auch die Gesetze der inneren Erde zu respektieren. Da gibt es also auch nicht dieses Tohuwabohu mit Migration und so weiter. Jede Gruppe, die von außen zugewandert ist, hat einen eigenen Kontinent bekommen und konnte sich dort entwickeln nach eigenen kulturellen Antrieben und Vorstellungen. Da gibt es also nicht so ein Kuddelmuddel wie bei uns auf der Erdoberfläche. Es gibt auch zwei deutsche Zivilisationen, muss man sagen. Eine aus dem Mittelalter, aus dem Jahr 1562. Da gibt es also eine Gruppe von 500 Menschen aus Sachsen, die mit ihren Familien über Südamerika, Amazonasgebiet, über einen Eingang im Dschungel, dann schließlich über Jahrhunderte in die innere Erde eingedrungen sind, auch in der Erdkruste, in den großen Kavernen, die sie dort vorgefunden haben, Städte gegründet haben, die auch heute noch existieren, mit 150.000 Einwohnern zum Teil, also in riesigen Höhlen. Und nachdem das auch zu eng wurde, sind sie weiter vorgedrungen und sind tatsächlich im Innenraum der inneren Erde aufgetaucht, in strahlendem Sonnenschein, und wurden von den Bootländern begrüßt. Also eine weitere Zivilisation, die schon 30.000 Jahre in der inneren Erde lebt, die ursprünglich aus der Antarktis, als sie noch nicht eisbedeckt war, stammte. Die sind dann auch ausgewandert über Iran durch Eingänge in die innere Erde gekommen. Also es gibt auch indigene Reptiloide. Ja, da bei dem Begriff Reptiloide zucken so manche zusammen. Das ist aber, Reptiloide hat nichts mit Gut oder Böse zu tun. Es gibt dort eine Zivilisation, die hochentwickelt ist, die auch in der fünften Dimension schon lebt vom Bewusstsein her, die aussehen wie Menschen durchaus, haben ein paar Kennzeichen, wo man dann an denen man erkennen kann, dass sie schon reptiloide das Genmaterial haben. Es gibt also auch eine, zum Beispiel eine Gruppe, und dann die zweite deutsche Zuwanderungswelle war nach dem Zweiten Weltkrieg oder nachdem der Krieg verloren schien, gab es dann diesen Exodus in die innere Erde, also auch mit großen U-Booten, mit Flugscheiben der Reichsdeutschen. Zu Hunderttausenden sind sie in die innere Erde über Südamerika und Norwegen und so weiter in die innere Erde transportiert worden, und mit Hochtechnologie, also auch Bergbaumaschinen, mit denen sie also Tunnel graben konnten. Und dort haben sie also den Kontinent Neuschwabenland bekommen, ja, wo sie sich dann seitdem entwickelt haben und auch nur noch friedliche Absichten haben. Also da müssen wir natürlich auch unsere Vorstellung über den Begriff Nazi oder Reichsdeutsche da korrigieren. Und dort leben sie heute also beide Zivilisationen, beide deutschen Zivilisationen mit insgesamt etwa 60 Millionen Einwohnern mittlerweile, ja, auf zwei verschiedenen Kontinenten.
Diese hochentwickelte Zivilisation, wie du sagtest, ist das, also setzen die sich mit uns irgendwie in Verbindung durch ein Medium, was irgendwo sitzt und Botschaften empfängt?
Es gibt Kontakte, ja, verschiedene Kontakte. Es gibt auch durchaus zum Beispiel Bewohner der inneren Erde, die auf der Erdoberfläche leben, so als Botschafter, die kommen dann durch die Nordpolöffnung zum Beispiel in Island an, ja, und kriegen dort einen Pass und können dort dann sich frei bewegen. Es gibt dann Abkommen der inneren Erde mit der Botschaft in Reykjavik oder mit der Regierung von Island. Und das sind also einige hundert oder einige tausend Bewohner der inneren Erde, leben ganz normal als Menschen in irgendwelchen Institutionen, als Lehrer, als Professoren, als Assistenten an Universitäten und so weiter. Und sie haben die Aufgabe, gewissermaßen den Menschen, die ansprechbar sind, da diese Botschaft der inneren Erde rüberzubringen. Ja, die sind mehr oder weniger inkognito, leben sie dort. Und es gibt auch in der anderen Richtung natürlich Kontakt, auch physische Kontakte mit der inneren Erde durch die sogenannten Kontaktler, die auch in den Büchern von Alf und Christa Jasinski beschrieben sind. Es gibt da also schon einen gewissen Austausch, aber sehr, sehr vorsichtig, sehr undercover und ohne Öffentlichkeit, sondern die innere Erde hat im Moment kein Interesse an einem weitgehenden Kontakt mit der Erdoberfläche, weil die Menschen auf der Erdoberfläche einfach ich hätte fast gesagt, primitiv sind vom Bewusstsein her, weil dort gibt es immer Ansprüche von Seiten der Kabale, des tiefen Staates, hier da mal auszuräumen, die innere Erde, oder die Bodenschätze herauszuholen und so weiter und Unfrieden zu bringen. Ja, auf der Erdoberfläche gibt es ja immer diese Machtfantasien und Eroberungsfantasien. Das kennen die Bewohner der inneren Erde nicht und sie wollen es nicht. Und es gibt nur ganz gezielte Kontakte, also natürlich auch telepathisch. Ja, und es gibt sehr schöne Bücher. Ich habe auf meinen Büchertischen in den meinen Vorträgen, jetzt am Samstag wieder, da entsprechende Bücher, die rein telepathisch entstanden sind, durch Botschaften, und die sind so wunderbar zu lesen. Ja, das spürt man, also auch dieses hochentwickelte Leben, das voller Frieden, voller Liebe, voller Harmonie ist. Das können wir uns hier auf der Erdoberfläche gar nicht vorstellen, weil wenn man sich die Nachrichten anhört, da kommt doch nur Müll raus. Und in der inneren Erde ist Frieden und da ist Gesundheit, da ist die Natur intakt. Es gibt Riesenwälder, es gibt Pflanzen, es gibt Tiere und die leben in Harmonie. Da sind die Tiere auch nicht irgendwo eingesperrt in irgendwelchen Ställen oder Pferchen, sondern die bewegen sich frei mit den Menschen zusammen, und da kommt auch keiner auf die Idee, ein Tier umzubringen, um es aufzuessen. Ja? Also die Menschen leben vegetarisch und in Harmonie mit der Natur. Sie würden auch nie einen Baum fällen zum Beispiel oder Pflanzen beschneiden. So, das sind so menschliche Ambitionen, um die Natur irgendwo in Form, in bestimmte Vorstellungen zu pressen. Und weil ein Baum ist aus Sicht der Bewohner der inneren Erde ein heiliges Wesen. Ja? Und das ist es auch tatsächlich. Auch für mich ist ein Baum mittlerweile ein Lebewesen, mit dem man sprechen kann, mit dem man kommunizieren kann. Und wenn man da diese stumpfen Zeitgenossen erlebt, die einfach Bäume umsägen, das erzeugt bei mir einen Schmerz, weil ich weiß, das ist Mord aus meiner Sicht. Ja? Und all diese Dinge sind in der inneren Erde naturnah und im Sinne der Natur auch geregelt. Und da wird auch Holz nicht für Möbel oder Baumaterial benutzt, sondern die haben also ihre eigenen Materialien aus Hanfprodukten zum Beispiel, also eine sehr schnell wachsende Pflanze, die am Ende ihres Lebenszyklus dann auch verarbeitet werden kann für Textilien, für Heilmittel, für Nahrungszwecke und so weiter. Also.
Hat was von der Schöpfungsgeschichte auch schon, so ein bisschen, ne? Also, ne, als Gott die Welt erschuf und er wollte ja, dass die Menschen auf die Welt aufpassen und auf alle Lebewesen, die er geschaffen hat und auf die Natur und so weiter. Und Ja, wenn man sich so die Noah-Geschichte dann anguckt, ist das ja alles so ganz gut in die Grütze gegangen, weil die Menschen da nicht
Ja.
drauf geachtet hatten, ne? Also auch die kleinen Tiere wurden zertreten und so weiter, so steht es ja auch geschrieben. Und wenn man dann jetzt so das hört von dir, wie du das beschreibst und sie halt eben jeden achten und so weiter, ist es ja schon paradiesähnlich, was
Ja.
da vor sich geht.
Ja, wie gesagt, es gibt tatsächlich ein reales Paradies, der Garten Eden mit der Stadt Eden, mit der Hauptstadt Eden. Der Name hat ja schon eine gewisse Klang, hat schon einen gewissen Klang. Und dieser Garten Eden ist so, wie er in der Bibel beschrieben, also auf einer Anhöhe, und dort entspringen also vier Flüsse, die in alle Himmelsrichtungen dann von dieser Anhöhe wegfließen und zum Teil in der Polaröffnung von innen münden. Deswegen haben Olaf und Jens Jansen bei ihrer Fahrt plötzlich Süßwasser vorgefunden in der Nähe der Polöffnung. Das ist das Wasser, was aus der inneren Erde durch diese Riesenflüsse dann an die Erdoberfläche gelangt. Ja, und dort werden auch immer wieder Baumstämme und Pflanzenreste und diese Mammutleichen, die man dann in Sibirien tiefgefroren gefunden hat, herausgeschwemmt aus der Polöffnung. Und die Forscher wundern sich, warum dann vom Nordpol her nach Süden Pflanzenreste und Tierleichen und Baumstämme nach Süden driften. Das ist ja mit dem herkömmlichen Paradigma überhaupt nicht erklärbar, ja? Und wenn man weiß, dass diese Flüsse nach oben in die Öffnung von innen her auf die Erdoberfläche münden, dann wird das natürlich völlig plausibel, nicht? Also es ist wirklich eine Landschaft, die ich habe auch noch diesen eine dieser Erinnerungen, diese wunderbare Luft, ja, also das ist nicht zu vergleichen mit der Gülle, die wir hier auf der Erdoberfläche einatmen, voller Schadstoffe und Dreck drin. Diese Luft ist so elektrisch aufgeladen, wie bei uns vielleicht nach dem Gewitter, ja. Und das ist einfach ein Genuss, diese Luft zu atmen, auch diesen Duft, der dort enthalten ist, von vielen Millionen und Milliarden von Pflanzen, ja, zu Pflanzensubstanzen. Das ist also so ein Gefühl, das in mir geblieben ist. Und da ist die Natur voll intakt. Da werden keine Tiere umgebracht, die leben in Frieden. Auch die Tiere, auch Raubtiere zum Beispiel, die wir als Raubtiere bezeichnen, sind Vegetarier. Ja? Da gibt es den Säbelzahntiger, so groß wie ein Ochse, und der lässt sich an den Barthaaren dann streicheln und kraulen und schnurrt dann wie eine große Katze. Aber er ist friedlich. Die verlieren dadurch, dass sie vegetarisch leben, ihre Aggressionen. Ja? Und das ist Friede da. Die Tiere bekämpfen sich nicht gegenseitig, sondern jedes Tier hat sein Lebensumfeld, und auch das ist auch natürlich eine Vorbildfunktion für unsere Erdoberfläche. Da geht ja alles, wenn man an die Schlachthöfe denkt, an die Tierhaltung. Es ist ein einziges Elend, ja. Das ist schon sehr traurig, und aber wir kriegen auf diese Weise auch gezeigt, dass es ganz anders auch funktionieren kann. Also das Paradies kann auch auf der Erdoberfläche entstehen, wenn die Menschen ihr Bewusstsein verändern, wenn sie aufhören, sich gegenseitig zu bekämpfen, ihr Ego auszuleben, sich gegenseitig Dinge streitig machen und Kriege inszenieren. Es wäre und es wird auch so kommen. Ja, wir leben jetzt in einer Phase des Aufstiegs, wo also die Energie, die aus dem Zentrum der Galaxis kommt, immer höher wird, die auf die Erde einwirkt. Und in diesem Zusammenhang werden auch diese ganzen Machenschaften auf der Erdoberfläche immer mehr transparent und aufgeklärt. Wir erleben das jetzt mit vielen Dingen, mit Covid-Aufarbeitung und diese ganzen Lügengeschichten im Hintergrund durch die Kabale und diese Kriege und deren Hintergründe. Das heißt, wir sind schon im Grunde auf dem Weg in das Paradies. Es dauert natürlich ein paar Jahre, das geht nicht so schnell. Es ist also tatsächlich möglich, und die innere Erde zeigt uns das real. Ja, das ist unser Vorbild, und Wer das mal erlebt hat, diesen Kontrast von innen und außen, der möchte nicht mehr auf der Erdoberfläche leben. Es ist einfach wirklich paradiesisch. Das ist das einzige Wort, was da richtig das Thema beschreibt.
Ich möchte nochmal auf das Thema Antarktis zu sprechen kommen.
Ja.
Ich muss sagen, der skeptische Daniel in mir, der klopft die ganze Zeit schon an von innen und sagt, ey, sag endlich was. Sag endlich was. Aber ich lasse ihn heute mal ein bisschen stecken, denn ich mag deine Geschichte über die innere Erde, die gefällt mir ganz gut. Was ich jetzt davon halte, sei mal dahingestellt, ob ich das glaube oder nicht, das ist, wie gesagt, hier geht es nicht um mich. Meine Meinung ist, wie ich gerade gesagt habe, ich mag die Geschichte, das ist eine friedliche Botschaft, eine friedliche Message, eine schöne Message ist es eigentlich. Kann ich darauf einsteigen? Eher nicht. Aber das ist nicht schlimm. Wie gesagt, es geht nicht um meine Meinung. Ich bin gespannt auf eure Meinung da draußen, Leute. Schreibt uns die gerne mal in die Kommentare. Gerne auch ausführlich, wie ihr diese Geschichte hier seht. Es fällt mir auch ehrlich gesagt ein bisschen schwer, da die jetzt kritisch in die Beine zu grätschen. Denn deine Geschichte, deine Erzählung über die innere Erde ist sehr lückenlos und gut durchdacht. Das soll jetzt nicht blöd klingen. Du weißt, wie ich es meine. Mir fällt gerade kein besserer Terminus ein. Es ist alles
Doch,
und
es gibt einen kleinen Haken, finde ich. Da darf ich schon mal kritisch
einige.
sein.
Ja, gerne.
Einige. Lass mich nur kurz auf die
Ja.
Antarktis eingehen. Entschuldige bitte, Bibi. Es
Nee, alles gut.
gibt einige Hecken, wo man wirklich, ja, man könnte schon natürlich hier und da reingrätschen. Natürlich. Wie gesagt, es geht hier aber nicht um mich. Ich finde die Erzählung trotzdem interessant. Auf jeden Fall, Thema Antarktis. Es gibt ja etliche Verschwörungsmythen zum Thema Antarktis. Du hast ja gesagt, diese innere Erde, der Zugang zur inneren Erde, das steht alles im direkten Zugang oder im direkten Zusammenhang mit der Antarktis. Und zum Thema Antarktis gibt es ja auch noch andere Dinge zu hören. Leute diskutieren darüber, wie das früher dort aussah. Leute zeigen Satellitenbilder von vermeintlichen Pyramiden in der Antarktis. All diese Dinge. Hast du denn im Zuge deiner Erkenntnisgewinnung zum Thema innere Erde und Antarktis auch darüber Informationen sammeln können, zum Thema, wie es oberhalb dort aussah, in dieser Gegend und was, ob es vielleicht mit diesen Pyramiden etwas auf sich hat? Gab es da noch andere Bauwerke? Hat da jemand gelebt? Wie haben die da gelebt? Und so weiter und so fort.
Ja, es gibt da ja auch jede Menge Informationen und Informationen von Whistleblowern, zum Beispiel von dem Corey Good, der natürlich eine ganz eigene Geschichte hat, der auch Zugang hatte, der in schwarzen Weltraumprojekten über 20 Jahre tätig war, der also über seine Verbindungen auch Zugang hatte in die innere Erde, der auch dann dort Kontakt hatte mit der Zivilisation der Anshar, ja, eine weitere Zivilisation der inneren Erde. Der hat ja auch davon berichtet, ja, dass die Amerikaner, also der tiefe Staat, natürlich unterhalb der Öffentlichkeit, das heißt also, das ist alles geheim, aber es lässt sich natürlich nicht ganz geheim halten, dass diese Eisschicht teilweise aufgegraben wird und man hat dort erstaunliche Sachen gefunden. Also die Pyramiden, die gibt es jede Menge, da braucht man noch nicht, die schauen auch über das Eis hinweg. Die zeige ich auch in den Bildern in meinem Vortrag. Man hat aber durch diesen Eispanzer hindurch Tiefengrabung vorgenommen. Und hat dort also ganze Städte gefunden, Relikte und Artefakte von hochentwickelten Zivilisationen. Das heißt also, es gab wohl offensichtlich eine Zeit, wo die Antarktis nicht eis- und schneebedeckt war. Das hatte ich ja auch erwähnt im Zusammenhang mit den Bootländern, die dort gelebt hatten. Und die Antarktis war auch ein Teil von Atlantis, das heißt, dort gab es eine Verbindung. Man hat also und findet immer noch viele, viele Artefakte. Man hat auch zum Beispiel drei Mutterschiffe gefunden, also Flugscheiben, riesige UFOs sozusagen, die dort vor 50.000 Jahren notgelandet sind. Zwei davon sind noch komplett mit dem Schnee bedeckt. Eins wurde von den Amerikanern ausgegraben. Man hat dort also ganz erstaunliche Dinge gefunden. Man hat dort innerhalb dieses einen UFOs, das einen Durchmesser von 30 Kilometern etwa hat, dann auch kleinere Shuttle-Flugzeuge oder Transportmaschinen gefunden, man hat Hochtechnologie gefunden, man hat sogar die Besatzung gefunden, die in einem Stasis-Zustand dort gewissermaßen in einem schlafartigen Zustand gefunden wurden. Also da passieren Dinge, die sind alle im Bereich der Geheimhaltung und werden natürlich kommen nur aus Quellen in die Öffentlichkeit wie Corey Good und David Wilcock und wie sie alle heißen. Also da kann man jede Menge Informationen auch sich aneignen. Also die Antarktis ist schon spannend und da gibt es also auch noch Dinge, die in den Bereich von Portalen anzusiedeln sind, also Orte, die also den Zugang in andere Dimensionen ermöglichen. Interessanterweise waren vor ein paar Jahren einige Politiker dort, die Prinz Charles oder König Charles, der dann behauptet hatte, ja, er müsste mal den Klimawandel dort begutachten. Das ist natürlich ein Humbug, was dort als Ausrede gebraucht war. Es gibt dort auch Kontakte mit Außerirdischen, ja. Und deswegen gibt es dort Geheimgespräche mit den Politikern der Erdoberfläche. Es ist also kaum wirklich durchgängig zu erkennen, was dort sich abspielt, ja. Aber da bewegt sich was, ja. Und deswegen wird das absolut geheim gehalten, soweit es geht.
In wessen Besitz sind denn diese Flugscheiben? Und nochmal genauer, du hast von einem Absturz geredet und so sind die denjenigen in die Hände gefallen. Wer sind denn diese Personen, die diese Flugscheiben besitzen und steuern? Und vielleicht auch, man muss ja vielleicht auch eventuell, wenn es die gibt, nachgebaut haben oder repariert haben oder umgebaut haben, um sie für seine eigenen Zwecke zu benutzen. Wer sind denn diejenigen, die diese Flugscheiben nutzen?
Also, diese drei Mutterschiffe sind von einer Zivilisation in der Antarktis hinterlassen worden, die vom Mars kamen. Das sind diese sogenannten Präadamiten. Vor etwa 50.000 Jahren sind die auf der Flucht von ihrem Planeten, der also auch katastrophale Zustände erlebte durch Wegfall der Atmosphäre, durch das Abfließen der Wasservorräte und so weiter. Also die hatten dann guten Grund, den Mars zu verlassen. Und das haben sie mit mehreren Mutterschiffen gemacht, also riesen UFOs. Und sie haben im Erdmagnetfeld der Erde Probleme bekommen. Das heißt also, diese drei Mutterschiffe mussten notlanden, also sind nicht abgestürzt, sondern sind also intakt geblieben, also von der Hülle her, von der Technik her, aber sie konnten nicht mehr starten. Und ich zeige dann auch die Bilder von den Präadamiten. Das sind also sehr große Wesen, sehr dünn. Da gibt es auch entsprechende Bilder von ihnen. Das waren eigentlich die Wesen, die also vom Mars kamen und sich dann dort in der Antarktis und unterhalb des Eises niedergelassen haben und auch zum Teil in die innere Erde vorgedrungen sind. Ja, es ist eine total spannende Geschichte. Und man hat dann auch diese Präadamiten, die dort, nachdem plötzlich ein Vorgang stattfand, ein Ereignis, das also die Atmosphäre komplett schockgefroren war. Das heißt also, es kam also ganz plötzlich ein gigantischer Einfluss auf die Antarktis. Das heißt, ist alles, was die Präadamiten hinterlassen haben, durch Eis bedeckt worden. Und diese schockgefrorenen Körper der Präadamiten sind also auch ausgegraben worden. Das berichtet also Corey Good. Das kann man dort bei seinen Ausführungen dann sehr, sehr intensiv auch nachlesen. Es gibt da auch entsprechende Bilder. Das ist nur eine Zivilisation. Es gibt da viele Gruppen. Es gibt Greys, die dort in unterirdischen Kavernen dort ihre Spiele, also nicht so positive Dinge machen, die also auch in Kontakt stehen mit den Regierungen der Erdoberfläche. Deswegen ist dieser Bereich absolut gesperrt für Touristen. Da spielen sich also Verhandlungen ab zwischen den Regierungen und Außerirdischen. Dort geht es um Zugänge zu Portalen, es geht um energetische Zusammenhänge, es geht um Technologie. Das sind alles Dinge, die natürlich die Machthaber der Erdoberfläche für sich haben wollen. Es wird ihnen da nur ein Teil davon zugestanden. Also total spannend und da geschehen also Dinge, die kaum nachvollziehbar sind.
Ich muss sagen, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass du über das Thema innere Erde sprichst, hatte ich eine ganz andere Vorstellung von diesem Thema. Ich hielt es für viel esoterischer. Es hat für mich schon trotzdem ein paar so esoterische Ansätze. Das ist jetzt meine Meinung. Ich fand das vorhin gut, was Vibi gesagt hat. Das war ein sehr cooler Einwurf. Vibi hat ja gefragt, wie das denn abläuft, wenn man in die innere Erde hinein fährt mit seinem Schiff oder Boot, mit was auch immer. Und du sagtest ja, dass es so ganz langsam immer weiter so abfällt, bis man dann irgendwie drin ist. Man merkt es gar nicht, dass man dann sozusagen da reinfährt. Das fand ich ganz interessant. Bibi hat einen interessanten Vergleich gebracht mit Völkern, die eventuell verborgen in den Tiefen der Regenwälder leben. Ich glaube, so hast du es sinngemäß
Ja, sind so. Ja.
beschrieben, ne? Nicht genauso, aber so sinngemäß, dass man da eben auch die irgendwann entdeckt und aufpassen muss, dass man nicht irgendwelche Krankheiten anschleift und all diese Dinge. Den Vergleich fand ich sehr interessant. So kann ich mir das gut, so kann ich da auch gut mitgehen, was das betrifft. Es gibt viele unterirdische Anlagen auf der Erde. Ich habe von diesen Tunnelsystemen in Peru gehört, von einer interessanten Dame, mit der ich telefonieren durfte, die darüber schreibt. Und diese Tunnelsysteme in Peru sind riesengroß. Ich sage, die sind wirklich riesig und die erstrecken sich über so wahnsinnige Distanzen, das ist Wahnsinn. Und die Folklore da drüben, die sagte auch, dass es dort innerhalb dieser Tunnelsysteme eine Zivilisation gab. Ob es die noch gibt, weiß ich nicht. Die gab zumindest gab es früher angeblich eine Zivilisation innerhalb dieses Tunnelsystems, eine wunderschöne Stadt. Davon berichten die Menschen dort. Und die wollten aber mit den Leuten von der Oberfläche nichts zu tun haben. Es gibt Berichte darüber, dass Menschen darunter gingen, ganz, ganz früher, vor vielen, 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 vielen Jahren. Es sind schriftlich, teilweise mündlich überlieferte Geschichten. Und jemand von der Oberfläche eben in diese wunderschöne Stadt kam und eine Frau dieser unterirdischen Zivilisation hat vor diesen Menschen auf den Boden gespuckt, weil sie die so verachtet. Also, und ja, dass auch Menschen, die sich darin verirrt haben, so wie so eine Art Spuk erlebten innerhalb dieser Tunnel und dann auch wahnsinnig wurden. Aber die Menschen dieser Zivilisation von da unten, denen ist das nicht passiert. Die waren irgendwie immun dagegen. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Ich fand die
Ja.
Geschichten ganz spannend, deswegen kann ich schon mir vorstellen, natürlich, dass es eventuell so sein könnte, wie du es sagst. Doch dann hast du mir Knüppel in die Beine geklopft mit den Reptiloiden. Dann kamen plötzlich die Reptiloiden und ich habe mir gedacht, Scheiße, jetzt nimmt die Geschichte einen anderen Drive auf. Aber das ist nicht schlimm. Ja, wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob vielleicht nicht wirklich alles doch so ist. Und jetzt wird es auch noch mega spannend. Jetzt erzählst du von Grays und irgendwelchen Zusammenarbeiten, das ist ja schon ganz spannend, das Ganze, ne? Wie gesagt, ob ich darauf einsteigen kann, weiß
Also
ich nicht.
ich hab auf jeden Fall nochmal, also Lothar, du sprichst in einem deiner Videos und das lässt mich nicht so richtig los, von dem Alter der Wesen, die dort leben. Und du sagtest halt eben, dass da schon eine gewisse Unsterblichkeit ist. Also du berichtigst mich, wenn ich das irgendwie falsch verstanden habe. Also dass da eine gewisse Unsterblichkeit herrscht, weil sie ja also Krankheiten auch angeblich auch besiegt hätten. Und dass sie sich aussuchen könnten, wie alt sie werden. Also die können bis zu 600 Jahre und älter werden. Und ich denke dann immer an diese Art von Überbevölkerung, die dann, also wenn sich jetzt zum Beispiel jeder entscheiden würde, ja, ich werde jetzt 1000 Jahre alt und sie entwickeln sich weiter und ja, dann ist das doch irgendwann so proppenvoll. Wie lösen die das?
Ja, ganz, ganz harmonisch, also im Zusammenspiel mit der Natur. Im Grunde regeln sich solche Dinge von selbst, wie auch Tierpopulationen. Es gibt da also dort, wo der Mensch nicht eingreift. Es gibt da in Italien ein Areal mit einigen 80 Quadratkilometern, wo die Tiere nicht bejagt werden dürfen. Das ist Gran Paradiso, heißt diese Landschaft. Und dort regelt sich das alles selbst. Es gibt dort, die Natur hat ihre eigenen Mechanismen, das in Harmonie zu lösen. Es gibt da keine Überbevölkerung. Abgesehen davon ist die Bevölkerungsdichte minimal, also im Vergleich zur Erdoberfläche. Ja, wir haben in der inneren Erde etwa 1,2 Milliarden Menschen, im Gegensatz zu unseren 7 bis 8 Milliarden auf der Erdoberfläche. Und wobei die Erdoberfläche im Inneren der Erde größer ist als auf der Erdoberfläche. Das hört sich jetzt mal ein bisschen seltsam an, aber das Verhältnis von Wasser zu Land ist dort eben größer also von Wasser von Land zu Wasser größer als auf der Erdoberfläche. Das heißt, es gibt eine größere Landfläche, jede Menge Möglichkeit. Es gibt dort riesige unberührte Landschaften, Wälder, Urwälder und Landschaften, die von keinem Menschen betreten worden sind. Ja, es ist so, die Menschen werden alt. Im Prinzip können sie sogar unendlich alt werden, unsterblich werden, weil das Thema Tod ist ja im Grunde keine Fehlkonstruktion von der Schöpfung her, sondern das wissen die Mediziner. Da werden also die Telomere in den im Genom immer kürzer und irgendwann ist da Feierabend. Das ist aber ein Defekt, der durch Manipulation entstanden ist, also auch durch ungesunde Lebensweise und so weiter. Also die Schöpfung hat hier keine Fehlkonstruktion abgeliefert, dass der Mensch unbedingt sterben muss. Auch im Alten Testament gibt es also Erzählungen von Abraham, der 800 Jahre alt wurde oder noch älter. In der inneren Erde gibt es da keine Beschränkung. Kenne also da oder habe dann einen Kontakt mit Mikros, einem Wesen, das 4,65 Meter groß ist, ein Bibliothekar einer gewaltig großen Bibliothek. Im Inneren der Erde, der sieht aus wie ein 40-Jähriger und es wird einfach nicht langweilig. Ja? Man könnte sich ja vorstellen, 400.000 Jahre, irgendwann müsste er alles gesehen haben. Aber die Menschen haben ein anderes Bewusstsein. Sie können in den Weltraum fliegen mit ihren Maschinen. Sie können über Portale andere Planeten besuchen. Es gibt also unendliche Möglichkeiten, also auch zu forschen, sich zu betätigen also das Thema, die werden nicht so schnell satt von dem, was an Möglichkeiten dort geboten wird. Sie können aber, wenn sie das wollen, ihr Leben beenden, wenn sie eine neue Erfahrung machen wollen. Also zum Beispiel auf einem anderen Planeten leben möchten aus irgendwelchen Gründen, dann können sie sagen, ich möchte mein Leben beenden. Und dann, das ist kein Selbstmord in dem Sinn, sondern das ist eine Willensentscheidung und dann wird der Körper eben entsprechend abgelegt. Ja.
Du hattest
Und
gerade ja, Entschuldigung, du hattest
ja.
gerade gesagt, du hattest Kontakt oder du hast Kontakt zu einem Bibliothekaren. Ich habe jetzt
Ich
den
habe
Namen vergessen, aber
Mikos.
Mikos, genau. Wie funktioniert dieser Kontakt?
Ja, also mit Mikos weniger. Ich habe da einen anderen Kontakt noch mit einem Wesen, das sich Rodon nennt, ja, und Adama von Telos. Das sind aber ganz spärliche telepathische Kontakte, die ich jetzt nicht von mir aus sehr forciere, weil das würde mich immer wieder aus der realen Welt auf der Erdoberfläche abziehen. Und im Grunde hätte ich gar keine Motivation, hier auf der Erdoberfläche meinen Job zu machen, der schon auch aus Sicht der inneren Erde einen Sinn darstellt, eben diese Realität auch den Menschen darzustellen. Aber die Kontakte funktionieren also durchaus telepathisch. Es gibt auch physische Kontakte. Also wer mal die Bücher von Alf Jasinski und Christa Jasinski gelesen hat, man kann auch mit den Bewohnern der inneren Erde telefonieren. Die haben also auch einen Zugang ins Internet mit ihrer Hochtechnologie, mit ihren Supercomputern, die bei denen unsere Technologie wie Kinderspielzeug aussieht. Also das sind auch Möglichkeiten und es gibt physische Kontakte in beiden Richtungen. Und ja, es ist, und Telepathie ist eigentlich die Standardkommunikation in der inneren Erde. Sie können auch miteinander sprechen, sie haben Sprachen, also die auch durchaus auch unseren indogermanischen Sprachen ähneln, weil, wie gesagt, es hat ja immer wieder Kontakt von oben nach unten und in der anderen Richtung gegeben. Und es gibt da so Aussagen, dass die Sprachen der inneren Erde auch dem Sanskrit ähneln. Ja, also das ist immer wieder, natürlich haben die Zivilisation unterschiedliche Sprachen, wie bei uns auf der Erdoberfläche natürlich auch. Aber die Hauptkommunikation ist telepathisch und dann gibt es keine Übersetzungsprobleme.
Und du bekommst dann Bilder? Also bekommst du dann Bilder von denen oder locken die sich einfach ein? Also ich muss das irgendwie verstehen, wie das jetzt telepathisch funktioniert. Also setzt du dich dahin in einer Meditation und nehmen sie dann Kontakt zu dir auf oder rufst du den Rodan und er sagt, hallo, hier bin ich und schickt dir Bilder. Magst du da einmal ganz kurz nur drauf eingehen, wie das
Also
funktioniert?
ich kann jetzt sprechen zu meiner Kommunikation mit Adama von Telos. Das ist ein Hohepriester, der seinen Lebensraum, seinen Hauptlebensraum unterhalb des Mount Shasta in Kalifornien hat. Da gibt es diesen erloschenen Vulkan. Und dort ist die Stadt Telos unterhalb des Vulkans. Ja? Und dort leben die Telosianer. Und Adama ist ein Hohepriester, also ein Wesen in der siebten Dimension, der natürlich viele Funktionen hat, auch im Zusammenhang mit der Galaktischen Föderation. Und ich bin mit ihm in Kontakt gekommen bei einer Heilsitzung, die ich hier bei einer Hellseherin in der Nachbarschaft hatte. Und dort wurde ich also von Adama von Telos, der dort auch feinstofflich erschienen ist, auch begrüßt. Ich konnte es damals also physisch nicht wahrnehmen oder visuell. Und er hat mir also dann einen Schlüssel überreicht, der mir also auch den Zugang in die innere Erde gestattet oder zu einem Heiltempel der inneren Erde. Und ich habe da gewissermaßen eine Möglichkeit bekommen, auch zunächst mal virtuell oder auf meditativer Weise Menschen da Zugang zu verschaffen. Aber das wird sich auch dann, wenn die Kontakte dichter werden, auch in einer physischen Ebene abspielen. Und er hat mir also da auch den Auftrag gegeben, diese Aufgabe zu übernehmen. Das tue ich gerne.
Ich habe hier gerade mal diesen Bericht rausgesucht, von dem ich vorhin gesprochen habe. Das ist zu finden auf der Seite von Gundula Schulze Eldawi. Mit ihr konnte ich mal telefonieren. Ich werde mal den Link zu dieser Seite ihr anheften unter dieser Folge. Ich finde das ganz spannend. Ich möchte ganz kurz was vorlesen aus diesem Bericht. Es scheint ein Bericht zu sein, ein Interview mit einem älteren Mann, der eben ja etwas zu erzählen weiß über diese Siedlung im Inneren der Erde, in diesen Tunnelsystemen in Peru. Da lese ich mal ganz kurz nur so einen Ausschnitt vor, ein bisschen out of context, aber ich glaube, man versteht dann trotzdem, um was es geht. Es geht los. Die Häuser waren bunt. Sie wirkten wie im Traum. Als die Männer die Siedlung betraten, sahen sie seltsamerweise keine Tunnelwände mehr, sondern helles Licht, wie unser Himmelslicht auf der Erdoberfläche. Die Stadt hatte alles, was wir heute kennen: Geschäfte, Straßen, Plätze, Häuser. Früchte wie Mangos, Avocados oder Bananen. Als die Männer aus dem Tunnel traten, fanden sie nicht nur eine Stadt mit einem Himmel vor, sondern sie bemerkten noch weitere Tunnelausgänge, die sich ringsherum um den Ort zogen. Um nicht die Orientierung zu verlieren, blieben vorsichtshalber zwei ihrer Leute an dem Ausgang stehen, aus dem sie gekommen waren. Und so weiter und so fort. Und hier wird hier noch geschrieben: Wie sahen die Leute der Innererde aus, will ich wissen. Sie waren Menschen mit blonden Haaren und blauen Augen. Das ist natürlich auch für die Gegend ein bisschen seltsam. Aber hier steht, also würde ich jetzt sagen. Blonde und Blauäugige waren im alten Peru nichts Seltenes. Javier hatte einmal die Mumie einer Frau mit blonden Haaren gesehen, die in einem antiken Grab seiner Vorfahren gefunden wurde. Offenbar gab es das. Also das ist so ein ganz kurzer Ausschnitt, jetzt ein bisschen, wie gesagt, out of context, aber ich werde das hier anhängen unter der Folge, dann kann sich jeder das selbst mal durchlesen. Finde ich ganz spannend, also ganz treffend, gerade auch zum Thema. Hier wird eben auch berichtet von dem Himmelslicht und dass man eben sowas wie einen Himmel eben sieht innerhalb dieser Tunnel, die ja auch eben riesengroß sein sollen. Dann könnte man sich ja fragen, ob das vielleicht sogar in dem Zusammenhang, im Zusammenhang mit dem steht, was du uns da erzählst, aber das ist ja dann doch von der Entfernung her schon ein Stückchen weg. Aber du sagst ja auch, also wir sprechen ja von recht, ja, von ganz schönen Dimensionen unterhalb, also in der inneren Erde.
Ja.
Ja, sind schon dann wahnsinnige Entfernungen, die man zurücklegen kann da unten, ja?
Ja, also im Grunde, wenn man diese vielen Berichte mal sichtet und sammelt, stellt man fest, die Erde, die Erdkruste, der Erdmantel ist komplett perforiert mit Tunnelsystemen aus verschiedenen Kulturen, die zum Teil 100.000 Jahre alt sind, die mit Hochtechnologie diese Tunnel in die Erde hineingefräst haben dort verkehren also Hochgeschwindigkeitszüge, die mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit da durch diese Tunnelsysteme hindurchfahren, die jeden Punkt der Erdoberfläche auch von innen erreichen können. Also ist ein Verkehrsmittel, das sehr viel effizienter und schneller ist als unsere Flugzeuge. Es gibt viele solche Beschreibungen, die du da zitiert hast. Für mich ist auch eine sehr wesentliche Quelle diese Erlebnisse der amerikanischen, rumänischen Expeditionen, die von den Bucecibergen in Rumänien aus einen Tunnel in die innere Erde beziehungsweise auch in die Erdkruste bereist haben, also als wissenschaftliche Expedition. Und die haben viele dieser Kavernen in der Erdkruste auch besucht, wo die also zum Teil auch besiedelt sind mit verschiedenen Kulturen. Also zum Beispiel unterhalb von Rumänien gibt es da in 60 Kilometern die Stadt Apelos, ja, also mit einer eigenartigen Rundenarchitektur, dann gibt es etwas tiefer, 600 Kilometer, die Stadt Tormasis, die auch von der Erdoberfläche aus vor einigen tausend Jahren besiedelt worden ist, von den sogenannten Thrakern, die da am Schwarzen Meer dann durch die Römer bekämpft worden sind und die dann sich in das Erdinnere verzogen haben. Also es gibt viele, viele, viele Beschreibungen, nicht nur von dem Inneren des großen Hohlraums, sondern auch in der Erdkruste. Und diese Beschreibung, also das ist die Buchreihe Der Schatzberg von Radu Sinema, also einem rumänischen Journalisten, der zusammen mit amerikanischen Forschern und Militärs diese Kavernen besucht hat. Ja? Und das sind Dinge, die alle dokumentiert worden sind. Und da gab es Kontakte zwischen den Bewohnern von Apelos. Die haben dann also auch unsere wahre Erdgeschichte uns aus ihren Computern gewissermaßen herausgeholt und haben da Dinge auch dieser Expedition kommuniziert, die für uns natürlich unser Weltbild komplett über den Haufen werfen. Ja. Also es ist ein unendlich spannendes Thema und das Erdinnere, also auch die Erdkruste, gewimmelt von Zivilisationen, von unterschiedlichen. Es gibt nicht nur blonde und blauäugige Menschen, es gibt ja auch die, wie gesagt, die Mayas, die dann etwas dunkelhäutiger sind. Also es ist wie auf der Erdoberfläche. Die verschiedenen Rassen gibt es im Inneren der Erde ganz genauso und auch die von dir so geschätzten Reptiloiden, die natürlich völlig friedlich sind und aussehen wie Menschen, aber eben indigen sind. Die sind dort, haben sich dort aus Dinosauriern über Jahrmillionen entwickelt. Also es ist ein unendlich interessantes Forschungsfeld. Ich denke, da werden wir noch viele Informationen bekommen. Es wird auch einen, und das ist auch meine Motivation, dieses Thema den Menschen zu präsentieren, weil es wird einen Kontakt geben von innen nach außen und von außen nach innen, wenn unsere Zivilisationen am Ende sind, und das ist nicht mehr fern, die also dann kollabieren, und dann gibt es eben diese Möglichkeit, wir bekommen dann in sehr unguten Zeiten dann auch Hilfe aus der inneren Erde, also auch mit Hochtechnologie, freie Energie, medizinischer Hilfe und so weiter. Deswegen möchte ich die Menschen vorbereiten, ja, damit sie nicht erschrecken, damit sie nicht Angst bekommen vor Menschen, die plötzlich aus der inneren Erde herauskommen. Das wäre natürlich ein Schock erstmal. Genauso von der anderen Seite her wird es auch zunehmende Kontakte mit Außerirdischen geben, die auch zum Teil in der inneren Erde leben. Ja, das ist also, da gibt es auch entsprechende Gruppen. Und die Menschen müssen vorbereitet werden, weil die Menschheit ist konditioniert, dass Außerirdische und Innerirdische eben böse sind, ja, weil man im Grunde seinen eigenen Machtanspruch verteidigen möchte. Wobei das natürlich eine Lüge ist. Ja. Man will Angst erzeugen, um da die Menschen manipulieren zu können. Und das ist also auch meine Motivation. Und das Thema Außerirdische ist im Grunde schon viel weiterentwickelt. Da gibt es auch sehr viel mehr Informationen. Das Thema innere Erde kommt erst so langsam in Bewegung, weil das so weit abliegt von unseren Vorstellungen von der Erde. Das ist also da muss man komplett umdenken, und braucht also ein bisschen mehr Vorbereitung auch, ne?
Scheint ja auch was vertuscht zu werden, in dem Sinne, also du sagtest ja, man konnte es mal 69 oder in den 60ern auf jeden Fall, konnte man dieses Bild sehen, wo es halt eben diese Einhüllung gab. Und jetzt ist das so, dass man es ja nicht mehr sieht. Also
Genau, also seit,
Satellitenbilder und so weiter zeigen uns ja genau das Gegenteil davon.
ja.
Und dann, ja, da fragt man sich dann halt eben, wer vertuscht was, was macht die NASA? Eigentlich klärt sie
Naja,
uns auf oder nicht?
wenn man weiß, dass die NASA keine Forschungsgruppe ist, sondern dass die sind dem Pentagon, also dem Verteidigungsministerium, angegliedert, ist also eine militärische Organisation, und die haben natürlich entsprechende politische Interessen, diese Themen nach ihren Vorgaben zu gestalten. Das heißt also, es wird nur das in die Öffentlichkeit gelassen, was politisch korrekt auch den Menschen beigebracht werden kann. Alles andere wird unterdrückt, und heute sieht man nur noch gefälschte Bilder. Also im Wetterbericht, diese blaue Murmel aus dem Weltraum ist eine Computeranimation, und da sieht man auch keine Polöffnung. Bei den alten Aufnahmen, also ich zeige das ja die auch in meinen Vorträgen aus den 60er Jahren, da sieht man überall die Polöffnung, und das war natürlich den Machthabern unangenehm, weil dann die Menschen anfangen würden zu fragen, ja, was ist denn in diesen Öffnungen da zu sehen? Was gibt es da für Geheimnisse? Und das wollte die Kabale, der tiefe Staat, auf keinen Fall den Menschen beibringen, aus den genannten Gründen. Ja. Und deswegen werden die Öffnungen auf den Bildern heute zugetüncht, also mit Photoshop und vielen anderen Technologien. Das wird also unterdrückt, ja, und ist doch klar, welche Interessen dahinter stehen. Man belügt also die Menschen und will das Thema im Grunde komplett, soweit es geht, der Öffentlichkeit vorenthalten. Ja, und das ist eben, deswegen versuche ich also auch über diesen Umweg den Menschen dieses bekannte Wissen oder das, was verdeckt im Internet zu finden ist, dann auch zu präsentieren und da so ein Gesamtbild ihnen darzustellen, das natürlich komplett mit unserem erlernten Schulwissen überhaupt nicht mehr übereinstimmt. Ja. Aber wie gesagt, das Thema hohle Erde ist seit Jahrtausenden bei den entsprechenden Kulturen bekannt. In den alten untergegangenen Kontinenten Lemuria und Atlantis war das Thema völlig selbstverständlich. Da gab es keinen Grund, zu unterdrücken. Und Die Menschen, die heute in meine Vorträge kommen, das sind inkarnierte Lemurianer und Atlanter, die brauchen keine Beweise von mir. Die wissen das vom Inneren her, dass es richtig ist. Ja, und das sind die da auch nicht diskutieren müssen oder kritische Bemerkungen machen müssen. Die wissen es, weil sie es spüren und bringen also im Unterbewusstsein diese Informationen schon mit. Ja, weil sie damals ungehinderten Zugang hatten zur inneren Erde. Lemuria hatte eine Hauptstadt auf der Erdoberfläche und im Inneren der Erde. Und die Atlanter sind auch ein- und ausgegangen in der inneren Erde. Also deswegen brauchen die Menschen, die aus dem Bereich kommen, keine Beweise.
Ja, was machen wir aus dem Thema jetzt?
Man könnte unendlich darüber noch diskutieren. Ich kann immer nur auch, weil meine Vorträge dauern 6 Stunden, ja, also das kann man in dem Rahmen natürlich nicht darstellen. Man kann natürlich versuchen, die Menschen dann in die Vorträge zu bringen oder mit mir in Kontakt zu bringen. Ich habe ja auch den Telegram-Kanal, ich habe den YouTube-Kanal, da sind ja die Informationen alle da. Also ja, da kann man sich stundenlang und jahrelang beschäftigen damit, wenn man da von innen her die Motivation hat. Und deswegen, ich kann auch gut annehmen, dass Menschen, die einfach diese Information aus diesen Zeiten im Inneren ihrer Seele, im Unterbewusstsein nicht haben, ja, diesen Kontakt aus den alten Zeiten, dass die also dann da irgendwie nicht ansprechbar sind. Und deswegen, ich versuche auch niemanden da zu überzeugen, der eben diese Resonanz nicht hat. Ja, ich begegne den Menschen, ich ziehe die Menschen an, die im Grunde schon dieses Wissen mit sich bringen, auch wenn es noch unbewusst ist, und die dann auch dann sofort darauf ansprechen und sagen, ja, genau, das im Grunde wusste ich das so, dass es richtig ist. Und ich zitiere immer eine Aussage von Jesus von Nazareth: Wer es fassen will, der fasse es, wer es lassen will, der lasse es. Ja, und ganz einfach. Ich nehme es niemandem übel, wenn er das nicht erfassen kann oder
Ja, es ist ja auch
nicht
total
glauben.
komplex. Also es ist ja total komplex und super viel. Also das muss ja ein Gehirn jetzt erstmal verstehen und verarbeiten können, weil das ja, also wie sagen wir reden ja darüber, wir kommen vom Hütchen zum Stöckchen und wir sind immer noch nicht durch eigentlich so, ne?
Schaffen wir auch nicht
Und
in der Zeit.
nee,
Ja.
und letzten Endes ist und bleibt es spannend so und ob das sich in einem integriert und nicht mehr loslässt. Oder ob man sagt, das ist totaler Quatsch. Ja, das ist ja jedem selbst überlassen. Aber ich glaube, dass schon Menschen jetzt ein bisschen forschen würden, alleine auch was die Satellitenbilder angeht. Also da würde ich mich auf den Weg machen und zu gucken, was ist da eigentlich los? Was war denn jetzt? Also sind diese Bilder eigentlich noch zu finden aus den 60er Jahren? Also
Ja.
diese alten.
Ich habe ja ein DVD-Set gemacht von meinem Vortrag in Klagenfurt, 4 Stunden. Da zeige ich ja auch die Bilder, ja, also auch die alten Bilder aus dem Jahr 1960 von Tyros One. Das waren so die ersten Hüpfer in den Weltraum. Und da sieht man überall die Polöffnung. Das sind doch Schwarz-Weiß-Bilder, sehr schlechte Auflösung. Und dann gab es das Projekt ATS-3, also ein meteorologischer Satellit, der über 10 Jahre da Bilder vom Planeten gezeigt hat, auch immer wieder mit der Polöffnung am Nordpol. Und das wurde dann wurde das Projekt ATS-3 beendet, weil das nicht mehr für die Öffentlichkeit zumuten war. Die Menschen fingen an zu fragen, was ist in dem Loch drin? Und dann gab es den Folgesatelliten OES-8. Dann fing also 1978 etwa, dann fing es an, dann wurden die Bilder manipuliert, die wurden dann von den Satelliten zu Erdbodenstationen geschickt, dort bearbeitet, wieder zurück übertragen und dann erst der Öffentlichkeit dargestellt. Und dann sieht man keine Polöffnung mehr und dann fing diese Manipulation an. Das ist ja auch das Thema der Flacherde. Die sagen, alle Satellitenaufnahmen sind gefälscht. Das stimmt einfach nicht. Ja, es gibt die ursprünglichen ersten Satellitenaufnahmen, da gab es auch noch keine Motivation, das zu unterdrücken. Das war ja so neu und so erstaunlich, was man da aus der Satellitenperspektive sah. Und man hat sich da noch keine Gedanken gemacht, was mit diesen Öffnungen da es sich auf sich hat. Erst die Politik hat dann gemerkt, oh, das können wir den Menschen nicht zumuten, die werden Fragen stellen und die wir nicht beantworten können oder wollen. Und dann fing die Manipulation an, die Lüge, und das ist bis heute so. Und das ist eben die Illusion, dass alle Flacherdler meinen, die Aufnahmen sind alle gefälscht. Es gab ja keinen Grund, die ersten Aufnahmen zu fälschen. Erst nach einer gewissen Zeit hat man gemerkt, oh, das können wir den Menschen nicht zumuten. Und dann hat man da angefangen zu herumzufummeln an den Aufnahmen.
Kann man denn diese DVD von dir noch irgendwo bekommen? Wo hält man die?
Ja, kann man bei mir bestellen über meine E-Mail-Adresse lolauer@web.de. Das, naja, ich hab, gut, die kann man bestellen. Und da sind diese Bilder drauf. Da habe ich also auch Videos drauf, zum Beispiel den Besuch von Admiral Byrd in der inneren Erde und diese verschiedenen Zivilisationen. Also es ist immer nur, auch diese 4 Stunden reichen natürlich nicht aus. Aber das ist so mein Basisvortrag. Wenn man da überhaupt einsteigen möchte in die Thematik, dann hat man da so einen Grundstock von Wissen. Und ich teile das immer auf. Deswegen habe ich da auch eine Pause drin. Der erste Teil ist mehr, berührt mehr den Verstand, ja. Und weil der Verstand braucht natürlich auch Futter, der muss argumentieren können, der muss abwägen können. Aber wir können im Grunde dieses Thema nicht mit dem Verstand allein erfassen. Es ist, Daniel, wie du sagst, ein esoterisches, ich möchte es als spirituelles Thema bezeichnen, weil das sind Dinge, die mit dem Bewusstsein zu tun haben. Und wie gesagt, das Bewusstsein der Bewohner der inneren Erde ist in der 5. Dimension eine Dimension, in der man ganz anders den Planeten und auch das Sonnensystem und das Weltall wahrnimmt. Das ist mit unserem Verstand allein nicht mit unserem 3D-Verstand nicht fassbar. Deswegen plädiere ich immer dafür, liebe Teilnehmer meiner Vorträge, kommt vom Verstand in das Herzbewusstsein, in die Herzintelligenz. Das ist so ein Ausdruck, den ich dann gern benutze, weil das Herz sehr viel mehr Informationen bewerten kann, ob es stimmig ist oder nicht stimmig ist, ja. Und wer da Zweifel hat, der kann gerne mal hineinfühlen in diese Thematik, ja, und wird auch entsprechende Antworten von Ihnen bekommen. Der Kopf, der Verstand ist immer manipulierbar, das Ego ist beeinflussbar. Und da gibt es natürlich viele, viele Meinungen und Gegenmeinungen. Und leider sind meine Kollegen, möchte ich fast sagen, von der Flacherde-Fraktion bleiben nur im Verstand. Und deswegen gibt es da so viele Streitereien und hin und her und argumentieren, Argumentationen, ja, warum die Krümmung der Erde nicht gemessen werden kann, was auch immer. Sind immer Diskussionen, die eigentlich am Thema völlig vorbeigehen, ja. Ich möchte meinen Menschen da auch diese höhere Dimension vermitteln. Und es ist ein Thema, was uns die Bewohner der inneren Erde eigentlich vermitteln wollen, wie wir leben können, wie wir unser Bewusstsein entwickeln können, damit wir diesen uns bevorstehenden Aufstieg in die 5. Dimension, die jetzt demnächst für uns angeboten wird, auch bewältigen können. Ja? Also auch durch Veränderung unserer Vorstellungen, unserer Meinungen, eben diese Herzqualität, durch Entwicklung der Herzqualität, dann diese Dinge mehr von innen her erfassen und nicht so vom Verstand. Der Verstand ist begrenzt. Wir nutzen sowieso nur 5% unserer Gehirnkapazität, das weiß jeder Wissenschaftler. Also da bekommen wir keine endgültigen Antworten. Ja.
Es gibt ja aber sehr viel Sicherheit, ne? Es gibt Menschen ja sehr viel Sicherheit, im Verstand zu sein. Also Dinge halt einfach auch immer wieder abzuspulen, die sie halt eben kennen. oder auch immer wieder dorthin zu gehen, was sie halt eben kennen, weil es halt einfach alles andere wäre unsicher. Das ist halt eben nicht kontrollierbar. Man könnte abdriften und ja, und ob man das denn will, das ist dann halt eben einfach die Frage, ne? Möchte man sich auf andere, ja, mir fehlen jetzt die Worte, aber auf andere Gefilde machen, ne? Möchte man entdecken. Was ich noch für eine Frage habe, ist es möglich, dorthin auszuwandern? Jetzt ist ja die große Auswanderfrage so, viele wollen auswandern. Kann man dorthin auswandern?
Also, das ist vorgesehen. Ich sage es mal so, im Moment sind die Eingänge noch weitgehend versiegelt, aus den genannten Gründen. Man will also da nicht irgendwelche Machthaber da im Inneren der Erde sehen, die dann im Grunde nur Unfrieden mitbringen oder Eroberungsstrategien hier verwirklichen wollen oder Bodenschätze oder Technologie stehlen wollen. Es wird einen Zeitpunkt geben und ich habe das Gefühl, der ist nicht mehr sehr weit weg, weil unsere oberirdischen Zivilisationen irgendwo an einem Endpunkt angelangt sind, wo es nicht mehr richtig so weitergeht. Ja, also unser Geldsystem, unsere Wissenschaft, unsere Wirtschaft, das ist alles am Kollabieren, wenn man wirklich da hinter die Kulissen schaut. Und es wird dann an dem Tag X, wo der Crash kommt, wie auch immer der aussehen mag, dann diese Möglichkeit geben, auch in die innere Erde hineinzugehen. Im Moment ist es nicht möglich. Es ist auch nicht so einfach. Weil wir müssen uns da keine Vorstellung machen, dass man da irgendwo eine Tür aufmacht und dann hineinmarschiert und dann über 1200 Kilometer zur inneren Erde marschiert. Es ist nicht möglich, weil die Energie im Weg oder auf dem Weg in die innere Erde wächst in dem Maße an, wie also auch die feinstofflichen Körper der Erde auch in der Schwingung sich verändern. Das ist für mich ist und für diejenigen, die das den Zugang haben, ist die Erde ein bewusstes Lebewesen mit feinstofflichen Körpern, wie auch der Mensch auch, also ätherische Körper, Astralkörper und so weiter. Das weiß jeder, der sich damit beschäftigt. Und in der inneren Erde ist es genauso. Das heißt, wenn man von außen nach innen, selbst wenn man einen Zugang fände, da hineingehen will, da verändert sich die Frequenz, die Energie, dass die Menschen, die nicht das Bewusstsein haben, nicht weiterkommen. Ja, deswegen, Daniel, du hast gesagt, in irgendwelchen Tunneln sind Menschen wahnsinnig geworden. Das ist genau das Ergebnis dieser Schwingungsunterschiede. Das heißt, allein dadurch sind die Eingänge auch schon geschützt. Sie werden zusätzlich auch natürlich noch versiegelt und einfach mit Hochtechnologie versperrt. Also, es gibt aber zum Beispiel Indianerstämme, die Makuchi im Amazonasgebiet, die haben das Bewusstsein, aus unserer Sicht sind sie primitiv, ja, aber die haben ein höheres Bewusstsein, die haben diese Naturverbundenheit. Die können durch einen Eingang im Amazonas innerhalb von 15 Tagen durch die Erdkruste hindurch laufen. Die machen das im Laufschritt und kommen dann tatsächlich in der inneren Erde an und finden auch wieder den Rückweg. Nicht? Also das ist eine Frage des Bewusstseins, wie weit man da kommt. Und da gibt es auch entsprechende Berichte oder YouTube-Videos. Also Makuchi-Indianer, die haben die Fähigkeit, diese Passage wirklich zu vollziehen. Die normalen Menschen eben auf der Erdoberfläche schaffen das so einfach nicht. Ja? Weil da kommen Halluzinationen, da verwirrende Zustände und die müssen aufgeben, wenn sie das überhaupt überleben. Ist es nicht so einfach und ist es auch gut so, dass es da auf diese Weise diesen Schutz gibt, sonst wäre die innere Erde dann auch bald ein Hort von Ego-Ansprüchen, von Machtgehabe, wie wir es auf der Erdoberfläche auch haben. Und das wollen die Bewohner der inneren Erde nicht. Und das kann man auch verstehen, dass sie ihren Frieden, ihre Harmonie, ihre hochschwingende Welt auch bewahren wollen und nicht den niedrigen Ego-Ansprüchen preisgeben wollen. Das ist Verständlich.
Harter Stoff, zumindest für mich.
Ja.
Aber spannend, ist ein äußerst spannendes Thema. Ich bin dir sehr dankbar, dass du uns davon erzählt hast. Hat Spaß gemacht. Leute, guckt auch mal bei Lothars YouTube-Kanal vorbei, der den selben Namen trägt, Lothar Lauer.
Der
Willst du
Telegram-Kanal
das
vielleicht
checken?
noch mal.
Telegram-Kanal, ja, also Innere Erde, ein Wort zusammengeschrieben. Dann habe ich jetzt, ist natürlich ein bisschen kurzfristig, ich bin am 27., also am Samstag in Zwiesel im Bayerischen Wald, mache einen Vortrag über einen Folgevortrag. Das ist also ein Vortrag, der also auf dem Basisvortrag aufbaut. Und da habe ich auch mein Thema Lebensräume heilen und schützen, biete ich dort an. Also, wer Kontakt mit mir haben möchte, kann mich über meine E-Mail-Adresse lolauer@web.de anschreiben. Ich gebe einen Newsletter heraus mit meinen Terminen, mit meinen Veranstaltungen und vielen Informationen. Also, ich bin jetzt kein Schmalspur-Mensch, der nur das Thema im Blick hat, sondern ich möchte die Dinge auch so präsentieren, wie sie auf unserer Erdoberfläche sich auch darstellen. Natürlich immer mit einem höheren, ja, mit einem spirituellen Hintergrund und damit die Menschen verstehen, was auf der Erdoberfläche da sich abspielt, welche Hintergründe da sind, welche Kräfte dort miteinander kämpfen. Und sind natürlich die Themen, die auch wesentlich sind, damit man versteht, was hier eigentlich passiert. Ja, und viele Menschen verzweifeln da auch, kriegen Angst und wissen nicht mehr, was hier eigentlich sich abspielt. Aber die Perspektive sind positiv. Ich kann den Menschen immer wieder auch da positiven Ausblick geben in der Hinsicht, dass das jetzt alles zusammenbrechen wird und es wird eine neue Welt entstehen, eine paradiesische Welt, ja, über Jahre und Jahrzehnte, und wir sind da auf einem guten Weg, und deswegen gibt es Hoffnung, und das möchte ich den Menschen vermitteln, dass sie nicht allein gelassen werden mit ihren Ängsten und Vorstellungen, die eher begrenzend sind, ja.
Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank, Luca.
Gerne. Bleib bitte noch 2 Minuten bei uns, okay?
Ja, gerne.